Die Geschichte über die Vergebung, die heute das Thema der Predigt ist, steht bei Lukas im 7. Kapitel. Es bat einer der Pharisäer, Jesus mit ihm zu essen. Und Jesus ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Hause des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Da aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet ist, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus wandte sich zu der Frau und sprach dann zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit ihren Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tische saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Jesus aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Liebe Abendgemeinde im Dom, um die Vergebung soll es in dieser Predigt gehen. Davon erzählt diese Geschichte. Über die Vergebung soll der Pfarrer sprechen. Da hat er ein leichtes Spiel, denkt sich vielleicht die Gemeinde. Gilt doch Vergebung als selbstverständliches Kernstück des Glaubens. Gott vergibt uns unsere Schuld und wir vergeben unseren Schuldigern. Dadurch werden die Brüche in uns selbst und in unserer Gemeinschaft geheilt, eine gute Ordnung ist wiederhergestellt. Wir können neu beginnen. Deshalb stehen wir auch als Christenmenschen unter der Verpflichtung, anderen zu vergeben. So ist also die Vergebung einerseits eine Gabe Gottes an uns und andererseits eine Aufgabe für uns, Geschenk und Pflicht zugleich. So könnte der Pfarrer predigen und wäre bald ans Ende gekommen. Aber so einfach ist das nicht. Wir denken inzwischen anders und auch kritischer über die Vergebung nach, über ein konventionell kirchliches Verständnis von Vergebung. Da ist zum einen die Erfahrung, dass der Wunsch nach Vergebung zu früh und von den Falschen geäußert werden kann. Und das kann auf Menschen, denen Unrecht oder Gewalt widerfahren ist, als regelrechter Übergriff empfunden werden. Bevor eine Aufarbeitung überhaupt richtig losgegangen ist, werden wir schon mit Vergebungsbitten behelligt und damit moralisch unter Druck gesetzt. Denn wenn wir uns verweigern, stehen wir als schlechte Christenmenschen, als böse Menschen da. Ich habe im vergangenen Jahr ein Buch herausgegeben, über die theologischen Konsequenzen, die wir aus der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche ziehen sollten. Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs hat darin einen beeindruckenden Beitrag verfasst über genau diesen Widerwillen von Betroffenen gegenüber einer konventionell kirchlichen Rede von Vergebung. Und die Bischöfin von Baden, Heike Springhardt, ging in ihrem Beitrag noch einen Schritt weiter und fragte, ob unsere ganze evangelische Vergebungstheologie nicht täterfixiert sei. Als ob es immer nur darum ginge, dass Schuldigen die Schuld vergeben würde, wo es doch zunächst darum gehen sollte, dass Betroffenen Gerechtigkeit widerfährt. Erst Gerechtigkeit, dann Vergebung. Da lohnt eine Erinnerung daran, aus welchen Schritten eigentlich die klassische Beichte, die wir längst nicht mehr so praktizieren, auch aus guten Gründen, aber aus was für Schritten die klassische christliche Beichte bestand. So dumm war das nicht. Sie beginnt erstens mit der Einsicht in die eigene Schuld. Dann folgt oder soll folgen die echte, als Schmerz empfundene Reue. Dann kommt das Bekenntnis der Schuld. Ihm folgt die Wiedergutmachung, soweit es möglich ist. Und dann erst mündet alles in der Vergebung. Man kann diese 5 Schritte heute immer noch gebrauchen, wenn irgendwo bei uns von Aufarbeitung von Schuld die Rede ist, in der Kirche, in der Wirtschaft, in der Politik oder der Kultur. Gibt es Einsicht, Reue, ein Bekenntnis und eine Wiedergutmachung und dann eine Vergebung? Häufig fehlt vieles, schon beginnend mit der Einsicht der Täter, dass sie Täter sind. Von Reue dann ganz zu schweigen. Wie soll es da zur Vergebung kommen? Aber noch etwas anderes steht einer konventionellen Rede von Vergebung im Wege. Das habe ich in Gesprächen mit Betroffenen von Gewalt aus unterschiedlichen Kontexten erfahren, nämlich, dass Vergebung gar nicht ihr Thema ist. Dem Täter vergeben, warum eigentlich? Er interessiert nicht mehr, ist gar nicht wichtig. Hauptsache, er hat keine Macht mehr über das eigene Leben. Lebenswichtiger ist etwas anderes, so sagte es mir mal ein betroffener Mensch, nämlich, dass man sich selbst vergibt. Das habe ich nicht gleich verstanden. Warum sollte ein Betroffener von Unrecht und Gewalt sich selbst vergeben? Für was eigentlich? Nun erklärte er mir, es gehe ihm darum, mit sich selbst in Einklang zu kommen, die Brüche und Abbrüche seines Lebens zu verstehen und zu integrieren, mit sich selbst ins Reine zu kommen. Das würde für ihn auch Vergebung heißen, sich mit sich selbst aussöhnen. Schauen wir nun noch einmal auf die biblische Geschichte für diesen Gottesdienst. Was erzählt sie da eigentlich über Vergebung? Einer der Gerechten bittet Jesus in sein Haus, um bei ihm zu essen. Er lädt ihn also hinein in sein Leben, in die Mitte seines Lebens. Und Jesus nimmt die Einladung an, auch wenn er sich schon oft mit den Gerechten gestritten hat. Aber er spricht und isst eben nicht nur mit denen er in allem übereinstimmt, sondern auch gerade in die Häuser derer geht er, mit denen er sich uneins ist. Das ist eigentlich gar keine schlechte Maxime auch für uns heute. Und dann geschieht da aber etwas Seltsames im Haus des Gerechten. Gerade da hinein kommt eine Frau, man nennt sie eine Sünderin, der Grund wird nicht gesagt, hat sie gegen die Sexualgebote ihrer Zeit verstoßen. Sie geht aber einfach in das Haus des Gerechten und nähert sich Jesus von hinten. Er sieht sie nicht, aber er spürt sie, denn sie hat kostbares Salböl mitgebracht. Das riecht er, das spürt er an seinen Füßen. Das ist eine Ehre und ein Luxus. Und zugleich muss er hören, wie sie in Tränen ausbricht und auf seine Füße weint und sie reinigt mit ihren Tränen und trocknet mit ihren Haaren. Und Jesus lässt das alles geschehen, so ungewöhnlich es auch ist. Dem Hausherrn ist das nicht recht. Die Frau irritiert ihn und sein Zutrauen zu Jesus schwindet. Weiß er nicht, was für eine Frau das ist? Und nennt sich Prophet? Jesus weiß es genau auch, ohne dass er mit ihr gesprochen hätte, ohne dass er ihr die Beichte abgenommen hätte mit ihren 5 Schritten. Was ihre Schuld gewesen sein mag, er muss es gar nicht hören. Es interessiert ihn gar nicht. Es geht nur darum, was sie tut. Sie zeigt ihm ihre Liebe und darin ihren Schmerz und zugleich ihre Hoffnung. Darin ist alles enthalten. Wie sie stumm seine Füße mit ihren Tränen reinigt, wie sie seine Füße küsst und sie salbt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, denn sie hat viel geliebt. Und dann wendet er sich ihr auch zu. Dir sind deine Sünden vergeben. Aber dieser letzte Satz, dir sind deine Sünden vergeben, wäre gar nicht nötig. Die Vergebung ist ja schon vorher geschehen, ganz ohne Worte. Und dabei spielt auch gar keine Rolle, was ihr vergeben wurde. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch bei dieser Frau darum ging, dass sie sich mit sich selbst aussöhnte, dass sie sich selbst vergeben konnte, dass sie ihr eigenes Leben neu annahm. Und deshalb ist es gar nicht so sehr Jesus, der aus einer priesterlichen Vollmacht heraus ihr vergibt. Er sagt es selbst. Dein Glaube hat dir geholfen. Also kein Freispruch durch eine höhere Autorität, sondern Gottes Geist in ihr selbst hat es getan, ihr Glaube, und das ist ein Wunder. So ist diese Vergebungsgeschichte zugleich auch eine Wundergeschichte. Vergebung als Wunder. Aber wie das eigentlich bei allen Wundergeschichten Jesu so ist, sie mündet in Unverständnis und Streit. Darüber kann ich mich gar nicht genug wundern. Bei all diesen Wundergeschichten Jesus immer enden sie in Unverständnis, Anstoß und Streit. So auch hier. Die Gerechten freuen sich nicht mit, sondern sie nehmen Anstoß. Für wen hält er sich eigentlich, dass er Sünden vergibt? Und dann noch dieser Frau. Dieses, wie alle Wunder Jesu, durchbricht die menschliche Ordnung, stößt etablierte Regeln um und hebt die skandalöse Frau empor. Zieht die Liebe allem anderen vor und öffnet so die Tür zu einem anderen Leben. Auf das Schimpfen des einen oder des anderen, der Gerechten, geht Jesus gar nicht ein. Der Frau aber sagt er, geh hin in Frieden. Amen.